Ja, das Volk Gottes unterwegs in der Wüste. Wir haben eine Szene vor uns heute, wir lesen nachher den Text. Ein Volk murrt gegen seinen Gott, begehrt auf. Das Volk Israel meint, es sei schlecht behandelt worden, ja sogar in die Irre geführt worden. Ja, was ist passiert? Gott hat sein Volk Israel endlich aus der Gefangenschaft der Ägypter befreit. Er führt es hinaus in die Wüste mit dem Ziel, in das gelobte Land zu gelangen. Das braucht Zeit. Unterwegs, kein Wasser, nichts zu essen. Ein erstes Mal murrt das Volk und Mose ruft zum Herrn und er greift ein, lässt Wasser durch ein Wunder genießbar werden, das vorher ungenießbar war. Und schließlich kommen sie nach Elim. In Elim, lesen wir, gibt es 12 Wasserquellen. Also für jeden Stamm einen. Und Palmbäume kann man im Schatten sich lagern. Also mehr als genug, um die Bedürfnisse des Volkes zu stillen. Mehr als genug, um, wie wir es gesungen haben, zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen, was da eigentlich geschehen ist mit ihnen. Doch es kommt anders. Das Volk bricht von dieser Oase dann wieder auf und sie gelangen in die nächste Wüste. Und hier setzt jetzt unser Abschnitt ein, den wir heute miteinander betrachten. Und ich lese ihn. Also Exodus oder 2. Mose 16, Vers 1 bis 16. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Die Israeliten zogen von Elim weiter. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Israeliten wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten, sie murrten. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgen losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Wenn sie am 6. Tag die eingesammelte Nahrung zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist wie sonst. Darauf sagten Mose und Aaron zu den Israeliten: Heute Abend werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr seine Macht und Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört. Wenn mit eurem Klagen lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen ihn. Trotzdem wird er euch abends Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot genug. Er hat gehört, wie ihr ihn anklagt. Euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Mose beauftragte Aaron, ruft die ganze Gemeinschaft der Israeliten zusammen. Sie sollen vor den Herrn treten, denn er hat ihre Vorwürfe gehört. Aaron richtete dies den Israeliten aus. Als sie sich versammelt hatten und zur Wüste hinüberschauten, erschien von dort die Herrlichkeit des Herrn in einer Wolke. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe die Klagen der Israeliten gehört, darum sag ihnen, heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Tag, morgen lag Tau rings um das Lager. Als er verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Ein Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Nun, diese Geschichte spricht von etwas, das wir kaum kennen. Das Volk hat Hunger und sie wissen nicht, wie sie ihn stillen sollen. Unterwegs von den Wasserquellen von Elim zum Sinai, dazwischen Wüste. Dort gibt es Mangel an Nahrungsmitteln und deshalb bald Hunger für die Menschen und für das Vieh. Wir sind alle aufgewachsen im Wohlstand. Wir leben im Wohlstand, können uns alles leisten, was wir brauchen. Noch jedenfalls. Noch vor wenigen Monaten hätten wir uns nicht vorstellen können, dass es auch einmal anders sein könnte. Doch jetzt holen uns so nach und nach die Folgen des Kriegs, der in der Ukraine ein. Wir spüren das schon jetzt. Strom, Gas, Sprit, alles ist teurer geworden. Im Zuge davon werden bald oder ist bald jedes einzelne Produkt, das wir kaufen, ebenso teurer geworden. Egal ob Lebensmittel oder Kleidung, Baumaterialien, alles scheint teurer zu sein. Die Preise steigen. Noch haben wir alle genug. Mehr als genug. Wird es so weitergehen? Das ist keine rhetorische Frage, das wissen wir heute. Diese Frage ist bitterer Ernst. Und je weiter wir in den Osten gehen oder sehen, je bitterer wird diese Situation. In der Ukraine leben heute Menschen teilweise in völlig zerstörten Dörfern. Da fehlen die Wände im Haus, da fehlt das Dach über dem Kopf, da gibt es kein fließendes Wasser, Elektrizität ist weg. Gas, Mangelware. Wie sollen wir im kommenden Winter leben? So fragen sich heute tatsächlich Hunderttausende Menschen in den betroffenen Gebieten. Wir haben für kurze Zeit, nur für 2 Nächte, ein junges Ehepaar aus der Ukraine bei uns. Und die haben uns gestern gesagt, sie sehen keine Perspektive für sich. In der Ukraine. Sie haben beide eine gute Ausbildung, aber sie sehen nicht, wie sie dort leben können und ihr Leben frei gestalten können, wie sie das gerne möchten. Wie sollen wir leben? Fragen sich die Menschen. Und vielleicht fragen sich das auch einige hier. Wie sollen wir leben, wenn vielleicht bald noch weniger Gas fließt? Wenn unsere Industrie abgestellt wird, wenn zu wenig Getreide auf dem Weltmarkt ist, um alle zu ernähren, wie sollen wir noch leben? Was wird die Zukunft bringen? Prognosen scheinen düster und wir müssen zugeben, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was wirklich auf uns zukommt und wie wir das Leben in Zukunft gestalten können. Durchaus möglich ist, dass der Wohlstand vorbei ist, dass Wüstenstrecken kommen. Sicher ist, wir sind unterwegs. Bisher waren wir sicher unter den Palmen, so bei den Quellen. 4 schier unerschöpfliche Quellen standen uns zur Verfügung. Das hat uns womöglich in falscher Sicherheit gewogen. Wohin wird die Reise uns führen? Man hat schon den Ausdruck Zeitenwende gehört in all diesem Durcheinander. Das heißt, es wird nicht mehr so sein wie früher. Jemand hat auch gesagt, die fetten Jahre sind vorbei. Auch wenn wir das vielleicht nicht gerne hören, im Grunde ist das so etwas wie der Normalfall, die Wüstensituation. Wie viel Leid, wie viel Krieg, wie viel Hunger gibt es da weltweit gesehen, nicht nur in der Ukraine? Wir empfinden noch kaum Mangel. Aber es scheint vor unserer Türe zu lauern und es könnte manchen von uns drohen in Form von kalten Wohnungen, kalten Duschen, von eingeschränkten Möglichkeiten, Lebensmittel zu kaufen, von einer Teuerung, die unser Erspartes wegfressen könnte. Ich möchte aus diesem Abschnitt drei Hilfen sehen und weitergeben. Drei Hilfen beim Unterwegssein, auch durch die Wüste. Das erste ist im Grunde eine Tatsache. Unterwegssein mit Jesus führt auch durch Wüstenstrecken. Unterwegssein mit Jesus führt auch durch Wüstenstrecken. Man kann sich darüber ärgern. Ich will doch nichts von der Wüste hören. Hitze, Wassermangel, Verdursten. Lieber sind mir satte Weiden, sprudelnde Quellen, ausreichende Nahrung. Wir alle möchten aus dem Vollen schöpfen. Durststrecken im Leben, die liegen uns nicht so wirklich. Schwierigkeiten, vielleicht junge Menschen in der Schule oder am Arbeitsplatz, ernsthafte Erkrankungen in der Familie, Probleme oder gar ausweglose Situationen in der Gemeinde, das suchen wir uns nicht wirklich aus. Und doch gehört das nicht zu den Erfahrungen deines und meines Lebens. Wir werden hin und wieder eben auch durch Wüsten geführt. Und es könnte sein, es steht uns eine besondere Wüste bevor. Das verschweigen zu wollen, hilft uns nicht weiter. Israel erlebt es. Es heißt, von Elim zogen sie aus, also von da, wo Überfluss war, in die Wüste. Elim, große Oase, 12 Quellen, viele Palmen, alles gut. Davon kann man sich wochenlang ernähren und es sich gut gehen lassen. Überfluss. Israel hat es ausgekostet, hat an der Stelle gerastet, gegessen, getrunken, aber jetzt geht es weiter. In die Wüste, durch die Wüste. Die Zeit der vorübergehenden Ruhe ist vorbei. Könnte es sein, dass auch wir heute mit Wüstenstrecken zu rechnen haben? Damals war es Hunger und Durst, womit das Volk zu kämpfen hatte. Könnte das auch wieder aktuell werden? Wahrscheinlich für viele Menschen schon. So melden uns große Organisationen der UNO, die große Bedenken haben, dass manche Staaten ihren Bedarf an Nahrungsmitteln nicht mehr decken können. Uns wird das nicht so schnell treffen. Für uns könnten es andere Herausforderungen werden, die ich schon etwas skizziert habe. Wir haben uns auch gut eingerichtet in unserer Oase. Wir sind glücklich über den Überfluss an Nahrungsmitteln, an warmen Wohnungen im Winter und an kühlen im Sommer. Aber Christsein bedeutet nicht immer nur auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Die verfolgte Gemeinde, die weiß das schon lange. Sie weiß, dass Christsein bedeutet, auch in den Wüstenstrecken an ihm an Christus festzuhalten, ihm zu vertrauen, weil er durchführt, weil er durchträgt, weil er vorangeht in das verheißene Land. Ich meine, dass diese Geschichte vom Wüstenzug unserem vom Wohlstand geprägten Christentum etwas zu hinterfragen vermag. Israel wäre sicher auch gerne bei den herrlichen Quellen und Palmen da in Elim geblieben. Doch der eigentliche Segen erreichte Israel erst, als es die Oase hinter sich ließ und sich in die Wüste begab. In die Anfechtung, auf die Durststrecke führen ließ. Und dort wartete dann noch eine ganz besondere Begegnung auf das ganze Volk dort am Sinai. Dort wird Gott und seine Hilfe erfahrbar. Soll das heute anders sein? Oder gilt das noch heute dort, wo Brot und Wasser fehlen? Dort im Leid, dort begegnet uns Jesus vielleicht auf eine neue Art. Ist es nicht dort, wo er uns zutiefst zu trösten vermag? Du, das habe ich auch mitgemacht. Ich verstehe dich. Es kann sein, dass Jesus uns auch in unserem Leben, vielleicht in unserem persönlichen Leben, vielleicht in unserem Leben als Gemeinschaft, als Gesellschaft, dass es da Wüstenstrecken gibt. Zeiten, die wir nicht suchen, Zeiten, die wir nicht mögen, aber Zeiten, die uns näher bringen wollen zu ihm, zu Jesus Christus, unserem Herrn. Also Wüstenstrecken sind normal im Unterwegssein mit Jesus. Eine zweite Hilfe oder eine Überlegung: Bitterkeit und Murren sind gefährliche Abwege. In der Wüste warten Überraschungen. Da werden wir nicht nur andere Menschen besser kennenlernen, sondern auch uns. Es könnte sein, wir erschrecken sogar über uns. Israel wurde bitter. Das Volk fing an zu murren, zu klagen. Ja, sie sehnten sich sogar zurück nach Ägypten. Ich will das nochmals lesen, Vers 2 und 3. Bald fingen die Israeliten wieder an, sich bei Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen, genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Ja, man fragt sich, Mensch, haben die vergessen, was in Ägypten eigentlich los war? Wie sie da hart arbeiten mussten, Sklavendienst verrichten mussten. Also anstatt Ja zu sagen zur Wüstenstrecke, vergeuden sie ihre Energie, indem sie hadern, bitter werden, murren, anklagen. Was macht ihr mit uns, Mose und Aaron? Wieso wir? Womit haben wir das verdient? Dann kann es geschehen wie hier, dass wir eben auch noch anfangen zu fantasieren, wenn wir doch nur in Ägypten geblieben wären. Die Vergangenheit sieht plötzlich so verklärt wunderschön aus. Ägypten, herrlich, Fleisch, Brot genug. Ganz vergessen die Unterdrückung durch den Pharao. Sie waren Sklaven, sie waren gefangen, sie hatten keine Freiheit, sie mussten unendlich hart arbeiten. Das Leben wurde ihnen schwer gemacht, die Kinder wurden verfolgt, weggenommen, getötet. Vergessen. Das Fleisch in Ägypten war so gut. Kennen wir das? Plötzlich sehen wir nicht mehr klar, was Sache ist. Dieses kleine Wort, wenn, ist gefährlich. Wenn wir doch nur geblieben wären. Es führt uns in Träumereien hinein, in utopische Ideen und raubt uns die Kraft, den Tatsachen, in die unser Herr führt, in die Augen zu sehen, sie zu akzeptieren und zu fragen, Herr, was willst du? Als Glaubende dürfen oder müssen wir es lernen, gerade in den Wüstenstrecken zu sagen, jetzt erst recht vertraue ich meinem Herrn. Gerade da, auf diesen schwierigen Strecken, will der Herr mir nahe sein. Das ist die Erfahrung von David, der in seinem bekannten Psalm 23 ja von diesen Wüstenstrecken aus dem finsteren Tal gesprochen hat. Aber da ist er da, der Herr, der Lebendige. Da geht er uns voran. Gerade da erfährt David die Nähe des Herrn. Bei Wüstenstrecken gibt es keine Abkürzungen. Sie müssen durchwandert werden. Dagegen murren, dagegen ankämpfen ist Energieverschwendung. Wir müssen durch und wir kommen durch. David ist durchgekommen, das Volk Israel ist durchgekommen. Nicht so schnell, es dauerte viele, viele Jahre. Aber Gott war da mit seiner Gegenwart, mit seiner Hilfe. Ja, und ein letztes noch, dieses eine, dieses nur für den heutigen Tag, nur für den heutigen Tag. Das ist seltsam für die Israeliten damals, aber auch für uns, die wir gewohnt sind, immer einen großen Vorrat zu Hause zu haben. Es wird gesagt, jeder durfte nur so viel von dem Brot in der Früh, von dem Manna aufsammeln, dass es für diesen einen Tag ausreicht. Sonst würde es verfaulen. Israel merkt am Hunger und Durst, den sie hier in der Wüste leiden, wir sind am Ende, wir kommen nicht weiter. Sie hatten keine Perspektive mehr für die Zukunft, nur noch ans Sterben dachten sie. Ihr habt uns hierher gebracht, damit wir sterben, war der Vorwurf. Aber gerade hier am Tiefpunkt ihrer Wüstenwanderung erleben sie konkret das Eingreifen Gottes. Ausgerechnet da, am Nullpunkt, greift Gott ein. Dort, wo die Möglichkeiten des Menschen am Ende sind, beginnt Gott mit seiner Geschichte. Das sagt sich gut. Dort, wo du am Ende bist und nicht weiter weißt, gerade dort will Gott dir begegnen. Es ist so. Dass wir ans Ende kommen, immer mal wieder, dass wir nicht weitersehen, dass wir vielleicht verzweifelt sind und aufgeben wollen. Mag sein, dass das einige von uns schon erfahren haben, dass sie das kennen aus ihrem Leben. Aber gerade dort setzt das Vertrauen ein. Dort beginnt es. Brauchen wir das nicht dringend in diesen Tagen? Mose hat dem Volk durch Aaron auszurichten, dieses Manna reicht nur für einen Tag. Nur für heute. Vorrat anlegen bringt nichts, Brot geht kaputt. Das bedeutet, das Vertrauen ist jeden Tag neu gefordert. Jeden Tag neu. Heute Vertrauen ist wichtig und gut. Wir können es auch so sagen, wo mich die Sorge für das Morgen beherrscht, verfault das Heute. Oder anders, ich verpasse das Leben heute, wenn ich mich ständig um das Morgen kümmere. Heute lebe ich. Heute ist Gott da. Heute sorgt er für mich. Also wo mich die Sorge für das Morgen beherrscht, verfault das Heute. Denn die Gefahr ist, dass anstelle des Vertrauens zu Jesus die Angst vor der Zukunft mich beherrscht. Und das wäre fatal. Denn was können wir an der Zukunft ändern? Auch mit unserer Angst, was können wir ändern? Genau nichts. Jesus will uns die Kraft für heute geben. Und das jeden Tag neu. Die Sicherung für morgen will er selbst übernehmen. Sorget nicht für den morgigen Tag. Dieses Wort des Herrn kennen wir. Das hat er selbst gesagt. Der morgige Tag hat wieder seine eigene Plage. Und die Erfahrung von Israel ist wieder das eigene Manna, die eigene Versorgung. Das darf auch unsere Erfahrung werden. Nur für heute. Es reicht, heute zu vertrauen. Wir sind unterwegs zur Herrlichkeit. Wir sind noch nicht am Ziel. Und manchmal führt dieser Weg auch durch Wüstenstrecken, durch Not, durch Leid. Die Versuchung zu murren, zu klagen ist da. Manchmal tun wir es auch, die einen laut, die anderen still. Da tröstet und stärkt es uns zu wissen, für heute ist es genug. Der Herr ist mit uns, er wird uns versorgen. Wir haben auch gelehrt, murren und klagen hilft nicht, ist Energieverschwendung. Nur für heute Kraft genug, für heute Vertrauen genug und für morgen sorgt er. Amen.